Johannes und Jesus märchenhaft schön anmutet. Es war aber für die Betroffenen alles andere als schön. Es war mit extremen Schwierigkeiten und Gefahren verbunden. Der Bericht von Lukas wird durch den von Matthäus ergänzt, der weitere Fakten über die Zusammenhänge der Geburt Jesu berichtet. Mir ist es wichtig geworden, über diese historischen Zusammenhänge und das ganze historische Umfeld, in dem das alles geschehen ist, mal nachzudenken, es auszuleuchten, weil es unserem Verständnis des Geheimnisses, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war, beitragen kann. In Galater 4, Vers 3 bis 5, werden die Auswirkungen des Erfassens dieser Tatsache folgendermaßen beschrieben. Als wir noch unmündig waren, damit meint Paulus, bevor wir Jesus als Erlöser und Gottes Sohn erkannt haben, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen und Mächten dieser Welt unterworfen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür reif war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wie sah jetzt also diese Zeit und die Gesellschaft aus, die reif war für das Kommen des Gottessohnes? Wir hören den ersten Teil vom Predigttext aus Matthäus 1. Die Annelies ist so nett und liest es uns vor. Matthäus 1, 18 bis 24.
Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
Ja. Danke. Also Matthäus berichtet mehr von den Konsequenzen und Unannehmlichkeiten der unehelichen Schwangerschaft Marias als Lukas. Maria lebt in Nazareth, einem kleinen Dorf in Galiläa, mit einer Einwohnerzahl, die irgendwo zwischen 200 und 500 liegen muss und die außer im Zusammenhang mit Jesus nirgends erwähnt wird. Es ist aber archäologisch einwandfrei lokalisiert. Ein Dorf, in dem jeder jeden gut kennt. Es ist nicht viel los, deshalb beobachten die Leute einander. Und die Beziehungen werden vor allem dadurch gepflegt, dass man miteinander tratscht. Es gibt dort eine Synagoge, weil die Einwohner fromme Juden sind, die zwar regelmäßig zum Tempel nach Jerusalem pilgern, aber auch vor Ort Gott anbeten und aus der Tora lernen wollen. Das deutet sehr stark darauf hin, dass sie sich an der pharisäischen Frömmigkeitsbewegung orientieren. Das Judentum war damals eine stark gespaltene Gesellschaft. Da gab es die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und die Zeloten. Und außerdem war das damalige Königreich Israel unter Herodes ein multiethnisches und multireligiöses Gebilde mit Samaritern, mit Heiden unterschiedlichster Herkunft und Richtungen, sowie Opportunisten, die mit den Römern kooperierten und einfach nur schauten, wie sie am besten über die Runden kamen. Auch der König Herodes selbst war kein Jude, sondern so ein Opportunist. Er war Edomit, kam also aus einem Nachbarvolk, das auf Esau zurückging. Bei drei dieser vier jüdischen Richtungen war die Erwartung des Messias, die Erwartung, dass er demnächst erscheinen würde, sehr, sehr stark ausgeprägt, geradezu greifbar. Wobei die Zeloten ihn als militärischen Anführer wie David sahen, der die Römer aus dem Land schmeißt und den Gottesstaat wiederherstellt. Sie wussten, dass die Römer niemals per Verhandlung zum Rückzug aus Israel zu bewegen waren und deshalb war für sie die Konsequenz ihres Glaubens der bewaffnete, wenn auch nach menschlichem Ermessen chancenlose Kampf als terroristisch agierende Partisanenarmee. Immer wieder verübten sie Anschläge auf römische Militäreinrichtungen und Soldaten. Die Römer rächten das dann mit Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Die Essener lebten asketisch weltabgewandt in klösterlichen Gemeinschaften in der Jordangegend und der Wüste nahe dem Toten Meer. Sie erwarteten die Befreiung in Form des göttlichen Endgerichtes, das unmittelbar bevorstehen sollte. Engelheere würden die Mächte der Finsternis besiegen. Spiritualität, regelmäßige Taufen zur Vergebung der Sünde, Enthaltsamkeit und regelmäßige Gemeinschaftsmahlzeiten mit Brot und Wein bestimmten ihren Lebensstil. Die Pharisäer waren eine religiöse Laienbewegung, die vor allem aus Männern der Mittelschicht bestand, die sich nebenberuflich zu Bibelexperten weitergebildet haben. Sie bemühten sich um ein heiliges Leben, indem sie alle Vorschriften des Alten Testamentes haargenau einhalten wollten. Sie waren der Überzeugung, dass der Messias dann kommt, wenn Israel sich wieder absolut konsequent nach Gottes Geboten der Tora richten würde. Vor allem das Sabbatgebot und die sexuelle Reinheit spielten eine große Rolle bei ihnen. Jeder Kontakt mit dem anderen Geschlecht war ganz genau reglementiert. Dann gab es noch die Sadduzäer, die Priesterklasse, das religiöse Establishment, die den florierenden Tempelbetrieb aufrechterhielten, den Kult, die Opferungen und Rituale durchführten und ordentlich davon profitierten. Sie konnten einen luxuriösen Lebensstil pflegen und glaubten nur an die Vorschriften der Tora, nicht aber an ein Leben nach dem Tode, an Übernatürliches oder ein Endgericht, weil die Tora dazu tatsächlich nichts aussagt. Und jetzt kommen wir zurück zu Josef, einem jungen Mann aus einem pharisäischen Dorf, der in der Luther-Übersetzung als fromm und gerecht bezeichnet wird und für den die rigorose Ablehnung von vorehelichem Sex zum Persönlichkeitskern gehört. Da er im heiratsfähigen Alter war, was nach damaliger Auffassung bei Männern die Zeit zwischen 18 und 24 war, war die Ehe mit einer unberührten jungen Teenagerin, nämlich Maria, die demnächst gebärfähig werden sollte, bereits arrangiert. Der Brautpreis war bezahlt, die Hochzeitsvorbereitungen schon angelaufen, wenn nicht sogar schon so gut wie abgeschlossen. Mädchen wurden damals unmittelbar nach Eintritt der Fruchtbarkeit, also der ersten Periode, mit ca. 13 bis 14 Jahren verheiratet. Verlobt wurden sie schon davor. Und dann passiert dort in Nazareth etwas, das emotional einem Bombeneinschlag gleicht. Maria wird als noch Unverheiratete schwanger. Zum Glück weiß es zunächst niemand. Die Kenntnis davon wäre nicht nur für Josef eine Katastrophe, es bedeutet für die Familien und das ganze Dorf eine Schande und ein Skandal. Josef hat rechtlich die Möglichkeit und streng genommen sogar die Pflicht, wie es auch im Matthäus-Bericht zum Ausdruck kommt, die Scheidung einzureichen und eine andere Jungfrau zu suchen. Warum sollte er es nicht tun? Maria wurde zwar durch den Heiligen Geist schwanger, nicht durch einen Mann, doch wer, ehrlich gesagt, wer sollte das abnehmen und glauben? Maria begab sich unmittelbar, nachdem sie schwanger geworden war, zu ihrer Cousine Elisabeth, die im Bergland von Judäa wohnte, also einige Tagesreisen weit entfernt. Den Hinweis, dass sie sich dorthin wenden könnte, hatte sie vom Engel bekommen. So schnell sie konnte, ging sie dorthin, berichtet Lukas. Ich habe immer gedacht, vor lauter Freude und Begeisterung rannte sie dorthin. Aber es war wohl eher Angst und Panik, dass sie von Nazareth weggetrieben hat. Teenager vor anstehender Verheiratung durchgebrannt, würde man heute vielleicht in der Zeitung titulieren. Elisabeth ist die erste Person, die von der unerwarteten göttlichen Schwangerschaft weiß, und zwar nicht, weil Maria es ihr erzählt, sondern weil Gott es ihr offenbart hat. Was für ein krasses Wunder! So stärkt und bestätigt Gott den Glauben Marias, die Ja zu seinem risikoreichen Auftrag gesagt hat. Die plötzliche dreimonatige Abwesenheit Marias kurz vor der Hochzeit hat sicher bei Josef und dem ganzen Dorf für große Beunruhigung gesorgt. Als sie wieder zurück ist, muss sie Josef irgendwie wissen lassen, dass sie schwanger ist. Das Einzige, was ihr dabei Hoffnung geben konnte, wird wohl der Glaube gewesen sein, dass Gott Josef die übernatürliche Zeugung des Kindes genauso offenbaren würde, wie er es auch Elisabeth offenbart hat. Und ja, tatsächlich, das nächste krasse Wunder geschieht. Gott spricht auch Josef ganz direkt durch einen Engel an und fordert ihn auf, Maria trotz der bestehenden Schwangerschaft, die wohl noch nicht offensichtlich war, zu heiraten. Der Engel nennt Josef sogar ebenso wie Maria den Namen des Kindes. Jesus soll der Junge heißen. Josef leitet daraufhin in die Wege, dass die Heimholung der Braut, die eigentliche Hochzeit, ohne Zögern, also zeitnah und zügig durchgeführt wird, ehe ein sichtbar wachsender Babybauch für Aufsehen gesorgt hätte. Die Frauen trugen damals nicht so eng anliegende Kleidung wie heute, so waren die äußeren Anzeichen einer Schwangerschaft nicht frühzeitig offensichtlich. Und dann kam ein kaiserlicher Befehl, dass jeder sich unverzüglich in seine Herkunftsstadt, in seiner Herkunftsstadt bei der römischen Steuerverwaltung registrieren lassen musste. Was für Josef eine Reise ins etwa 140 Kilometer entfernte Bethlehem bedeutete. Wie kommt denn ein Bethlehemiter nach Nazareth? Und warum kann er sich nicht in Nazareth eintragen lassen? Josefs Familie stammte von Juda, Isai und David ab. Und deshalb war wohl in Bethlehem sein Hauptwohnsitz, vielleicht auch sein Geburtsort. Wahrscheinlich ist er als so etwas wie ein Arbeitsmigrant nach Galiläa gezogen. Dort waren durch die rege Bautätigkeit der Römer und von König Herodes, der wegen seiner großartigen Bautätigkeit den Beinamen der Große erhielt, waren in Galiläa Bauhandwerker sehr begehrt. Und auch die Bedingungen für die Landwirtschaft waren dort besser. Vielleicht war auch schon Josefs Vater oder Großvater von Bethlehem nach Galiläa gezogen. Genaueres darüber wissen wir nicht. Der kaiserliche Befehl, einen Verwaltungsakt in der Herkunftsstadt durchführen zu lassen, bedeutete für Josef eine mehrwöchige Abwesenheit. Da wollte und konnte er seine frisch angetraute Frau nicht allein zurücklassen, auch wenn der Weg zu Fuß durch Hitze, über unwegsame Berge und Unruhegebiete von Räubern, Partisanen und Römer für eine schwangere Frau absolut nicht zu empfehlen war. Aber der Ortswechsel bot auch die Gelegenheit, das Kind abseits der dörflichen Überschaubarkeit zur Welt zu bringen. In Nazareth wäre der im Abstand zur Hochzeit viel zu frühe Entbindungstermin sicher aufgefallen und hätte klargemacht, dass bei der Entstehung des Kindes nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein konnte. Das hätte zu großen Unannehmlichkeiten geführt, nicht nur für Maria und Josef, auch für ihr Kind. Im 5. Mose 23, Vers 3 heißt es, in die Versammlung des Herrn darf kein Bastard, das heißt kein unehelich Gezeugter, aufgenommen werden. Auch bis in die 10. Generation dürfen seine Nachkommen nicht in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Ganz schön hart. Die Geburt in Bethlehem trug also wesentlich dazu bei, dass man Jesus für einen Sohn, für den Sohn Josefs hielt, wie es auch bei Lukas mehrfach ausdrücklich steht. Andererseits kam es dadurch zur nächsten Katastrophe in Josefs und Marias junger Ehe. Das Kind kommt zur Welt in einer Situation, in der sie es wirklich überhaupt nicht brauchen konnten. In einer improvisierten Notunterkunft, nicht im über Monate hin liebevoll vorbereiteten eigenen Hausstand. Aber es ist trotzdem Gottes perfektes Timing. Er hatte ja auch schon vor Jahrhunderten das Versprechen gegeben, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde. Ganz schön schwierig, all diese Verheißungen und Pläne unter einen Hut zu bringen. Aber Gottes Gedanken sind einfach unendlich viel höher als Menschengedanken. Und daher können wir über das absolut präzise Timing des ganzen Geschehens nur staunen. Und wieder kommen Maria und Josef in ihrer misslichen Lage Ermutigung und Unterstützung durch Menschen, denen Gott die übernatürliche göttliche Herkunft des Neugeborenen offenbart hat, zugute. Durch Hirten, durch Gelehrte aus dem Morgenland und auch durch die Beter und Propheten Simon und Hanna, die bei der Weihe Jesu im Tempel 40 Tage nach seiner Geburt in Erscheinung treten. Das ist nachzulesen im Lukas 2, Abvers 21. Der Aufenthalt in Bethlehem bis zur Weihe des Erstgeborenen im Tempel, die eben nach mosaischem Gesetz 40 Tage nach der Geburt stattfinden sollte, hat ja angesichts des langen Heimwegs nach Nazareth durchaus Sinn gemacht. Von Bethlehem nach Jerusalem sind es nur gut 10 Kilometer. Auch werden sich die anfangs dürftigen Wohnverhältnisse der jungen Familie wohl schnell gebessert haben, weil die Hirten das Wort Gottes, das sie von den Engeln gehört hatten, ausbreiteten und damit sicher Sympathie und Unterstützung für die Familie in Not bewirkt haben. Wann ist jetzt aber der Zeitpunkt, wieder nach Nazareth zurückzukehren, wo ja der eingerichtete Hausstand bereitsteht? Wohl frühestens nach einem halben Jahr, damit der zu frühe Zeitpunkt der Geburt nicht mehr auffallen kann. Der überaus prächtige Junge wäre dann halt früh geboren und schnell gewachsen. Aber es kam ganz anders. Wir hören jetzt weiter von Matthäus 2.
Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Wut. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war: Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war: Er sollte Nazarener genannt werden.
Ja, Maria und Josef hatten sich ein paar Monate ganz gut in Bethlehem eingelebt, aber dann droht schon wieder die nächste Katastrophe. Der paranoide Tyrann Herodes hat von der Geburt eines möglichen zukünftigen Königs aus dem Hause David in Bethlehem gehört und versucht mit allen Mitteln des Kindes habhaft zu werden und es zu vernichten. Er weiß, dass er die Herrschaft nur durch politische Winkelzüge und Gewalt an sich gerissen hat und keineswegs ein legitimer König der Juden war. Und wieder spricht Gott durch einen Engel im Traum zu Josef, warnt ihn, sodass er noch in derselben Nacht alles, was er mitnehmen konnte, zusammenrafft und Hals über Kopf mit seiner Familie das Weite sucht. Diesmal hatte der Engel Ägypten als nächstes Ziel angegeben. Das klingt in unseren Ohren zunächst furchtbar. Man denkt an monatelanges Umherirren in der Wüste, um dann im Flüchtlingselend festzustecken. In Wirklichkeit bot Ägypten für Juden zu der Zeit keine schlechten Lebensbedingungen. Und der Weg dorthin war gut ausgebaut. Die Via Maris, eine der bedeutendsten Verkehrsadern der Antike, verband Israel und Ägypten, so wie heute die großen Ballungsräume durch Straßen- und Schienenverkehr optimal verbunden sind und von Tausenden von Reisenden genutzt werden. In Ägypten lebten viele Juden, nicht zuletzt, weil sich viele vor dem paranoiden König Herodes in Sicherheit bringen mussten und dort ins Exil gingen. Der Kindermord von Bethlehem wird allgemein als historisch fragwürdig angesehen, weil er außer in der Bibel nirgends erwähnt ist. Aber da sich der Vorfall abseits von Jerusalem ereignet hat und die letzten Tage des Herodes randvoll mit Scheußlichkeiten angefüllt waren, fielen ein paar tote Dorfkinder für die Chronisten wohl gar nicht besonders ins Gewicht. Tatsächlich passt der Bericht 100% zu dem, was von Herodes sonst noch berichtet wird, nämlich dass er in seiner Grausamkeit und Mordlust ständig über Leichen ging und nicht einmal vor der eigenen Familie Halt machte. In Ägypten lebten sehr viele Juden, allein in Alexandria gab es mehrere jüdische Viertel und die Geschäftstüchtigen erreichten dort wirtschaftlich und gesellschaftlich einflussreiche Positionen. Dadurch konnten sie sogar Privilegien für die Juden durchsetzen. Sie waren vom Militärdienst befreit, mussten nicht am Kaiserkult teilnehmen und dem Kaiser opfern, und sie hatten als einzige Bevölkerungsgruppe einen freien Tag in der Woche, den Sabbat. Sicher hätte sich Josef auch dort als Bauhandwerker eine Existenz aufbauen und seinem Sohn dort eine gute Kindheit und Bildung ermöglichen können. Aber Gott hatte es anders geplant. Jesus sollte in Galiläa aufwachsen. Deshalb rief Gott Josef nach dem Tod von Herodes dem Großen wieder zurück nach Nazareth. Als die junge Familie dort eintraf, war das Kind Jesus bestimmt schon 2 oder 3 Jahre alt und die Aufregungen und Komplikationen um seine Geburt blieben den allermeisten unbekannt. Jesus wuchs als Josefs Sohn auf und wusste als Kind sicher nicht, dass Josef nicht sein leiblicher Vater war. Wann und wie es ihm bewusst wurde, darüber erfahren wir nichts. Hat es ihm Maria irgendwann erzählt? Heute würde man die Beziehung zwischen Josef und Jesus als Stiefkindadoption bezeichnen. Für adoptierte Stiefkinder, die ihren leiblichen Vater gar nicht kennen, stellt sich irgendwann die Frage nach der eigenen wahren Identität. Schließlich geben die Väter ihren Kindern mit dem Erbgut auch ihre Identität. Lukas berichtet, dass Jesus im Alter von 12 Jahren seine wahre Identität als Sohn Gottes kannte und sich zum ersten Mal dieser Identität gemäß verhielt, indem er den Tempel in Jerusalem als sein wahres Vaterhaus hier auf Erden bezeichnete. Ist es nicht alles eine wahnsinnige Dramaturgie, ein Wahnsinnsplot, der plausibel macht, wie Jesus als Jungfrauensohn und uneheliches Kind ohne Skandal und Ausgrenzung in Bethlehem geboren wurde, von David abstammte, durch die Vaterschaft Josefs traf das zu, dass er in Nazareth aufwuchs, aus Ägypten gerufen wurde, zig, wenn nicht hunderte alttestamentliche Prophezeiungen erfüllte und der Plan, dass er unter das Gesetz getan werden sollte, dem Gesetz unterstellt, sollte, um das Gesetz perfekt zu erfüllen, der wurde auch noch erfüllt. Die Beschneidung am 8. Tag, die Darbringung im Tempel am 40. Tag, über die Lukas berichtet, und die pharisäische Erziehung durch Josef in einer pharisäischen Siedlung, das waren die Voraussetzungen dafür. Ich habe jetzt einige historische Zusammenhänge erwähnt, um zu belegen, dass das, was über die Kindheit Jesu berichtet wird, durchaus plausibel ist. Aber den größten Brocken habe ich noch nicht angerührt. Das kommt jetzt. Die Jungfrauengeburt. Also da gehe ich jetzt mal dran. Sollen wir allen Ernstes glauben, dass ein Kind ohne biologischen Vater zur Welt kommt? In den griechischen und römischen Mythen kamen sexuelle Begegnungen zwischen Göttern und Menschen mehrfach vor. Da die Juden aber um die Nichtigkeit der heidnischen Götter im Gegensatz zu ihrem Gott wussten, lehnten sie den Gedanken, Gott könne mit einer Frau ein Kind zeugen, rigoros ab. Es stehen zwar ein paar schwer verständliche Verse im Alten Testament, im 1. Mose 6, die von Paarungen von Gottessöhnen mit Menschentöchtern berichten. Ich lese kurz den Vers 4 aus 1. Mose 6. In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen hatten und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Unter Gottessöhnen verstehen die Mehrheit der Schriftgelehrten und Theologen übernatürliche und damit gottähnliche Wesen, also Engel und Dämonen. Jesus aber hat in Lukas 20 erklärt, dass Engel keine sexuellen Wesen sind und die Menschen im Himmel in der Ewigkeit nicht mehr sexuell aktiv sein werden und heiraten, sondern in dieser Hinsicht auch wie die Engel sein werden. Wie lösen wir diesen Widerspruch zum ersten Buch Mose Kapitel 6 auf? Die Bibel berichtet an mehreren Stellen davon, dass Dämonen von Menschen Besitz ergriffen haben und sie manchmal sogar dauerhaft besetzt halten konnten. Sie konnten also in vorsintflutlicher Zeit, als die allermeisten Menschen durch und durch böse und verdorben waren, durchaus von Männern Besitz ergreifen und sie dann zu sexuellen Übergriffen treiben, bei denen Kinder entstanden. Dass diese außerordentlich groß und stark waren, wurde dann auf die Umstände ihrer Zeugung zurückgeführt. Was für Heldentaten sie vollbracht haben sollen, ist nirgends mehr bekannt. In Jesaja 7, Vers 14 wird eine Jungfrauengeburt angekündigt und das Kind soll Immanuel, Gott mit uns, heißen. Aber wie es dann weitergeht, das deutet wenig auf einen Zusammenhang mit dem Messias hin. Es heißt dort nämlich in Vers 15, Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Das bezieht sich nicht auf den Messias und wurde durch Jesus nicht erfüllt. Der Gedanke, dass Gott mit einer Frau ein Kind zeigen könnte, ist für Juden absurd und blasphemisch. Und das Kopfschütteln darüber, über so eine Behauptung, hat über die Jahrhunderte bis heute zugenommen. Vor allem auch aufgeklärte protestantische Theologen sind oft gern bereit, so einen vermeintlich vernunftfeindlichen Ballast über Bord zu werfen. Ehrlich gesagt gab es in meinem Leben auch Zeiten, wo ich die Jungfrauengeburt nicht als Tatsache, sondern als Symbol angesehen und damit bezweifelt habe. Eher hält man noch am Auferstehungswunder fest. Das ist zwar wissenschaftlich gesehen kein bisschen wahrscheinlicher, aber theologisch relevanter, weil durch Jesu Wiederkehr von den Toten der Tod besiegt und die Tür zum ewigen Leben aufgestoßen wurde. Aber was leistet die Jungfrauengeburt außer einer Provokation für unsere Vernunft? Sowas kommt in der erfahrenen Welt einfach nicht vor. Die Katholiken halten freilich daran fest, weil Maria, wenn sie Jungfrau und Gottesmutter ist, ja verehrt werden kann. Marienkult spricht viele Menschen in der Seele, im Gemüt stärker an als ein stark rationaler Glaube. Eine reine, keusche, hingebungsbereite Mutterfigur als Mutter der Kirche hat für sie eine hohe Integrationskraft. Nur, die Bibel berichtet klar, dass Maria nach Jesu Geburt nicht Jungfrau geblieben ist und als normale Ehefrau noch mehr Kinder geboren hat und später als Witwe auf die Fürsorge ihrer Kinder angewiesen war. Die Jungfrauengeburt ist absolut unglaublich, aber ich meine, sie ist logisch. Sie kam und kommt in unserer erfahrbaren Welt nicht vor, außer dieses eine Mal. Es ist ein analogieloses Ereignis, das man glauben kann oder nicht, so wie Gott selbst ohne Entsprechung in der sichtbaren Wirklichkeit ist. Unsere Vernunft, die auf unserem erlernten Wissen innerhalb unseres geschlossenen naturwissenschaftlichen Systems basiert, muss sich hier einer höheren, einer göttlichen Vernunft unterordnen. Weil Gott der Urheber aller physikalischen Gesetze ist, kann er sie auch nach seinem Belieben durchbrechen. Er hat die Welt und das Leben aus dem Nichts geschaffen und er startet mit der Menschwerdung Jesu einen zweiten Schöpfungsakt. Wie bei der ersten Schöpfung handelt er von außerhalb der Schöpfung. Er ist nicht Teil der Schöpfung, aber er wächst von außerhalb in diese gefallene Welt hinein, um sie zu erlösen, zu heilen und neu zu schaffen. Wer an einen Gott glaubt, der nicht nur außerhalb und über dem Universum steht, sondern auch interveniert und diesen ganzen Kosmos durchdringt, für den ist die jungfräuliche Geburt Jesu kein Problem. So wie im Zusammenhang mit dem ersten Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel am Sinai ganz geballt Wunder über Wunder geschehen sind, so eröffnet auch die Jungfrauengeburt eine neue Zeit der Wunder, deren großes Finale die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes sein werden. Die Jungfrauengeburt ist das neutestamentliche Urwunder, mit dem quasi der Vorhang aufgeht und die Bühne frei wird für alle anderen Wunder, die Jesus tun wird. Übrigens, in der Ursprache der Evangelien heißt der Ausdruck nicht Wunder, sondern Machtzeichen. Machtzeichen Jesu. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin schrieb im 13. Jahrhundert: Von den göttlichen Werken übersteigt das Geheimnis der Inkarnation die Vernunft am meisten. Man kann sich nämlich keine wunderbarere göttliche Tat denken als die, dass Gottes Sohn, der wahre Gott, wahrer Mensch wird. Und da dies von allem das Wunderbarste ist, so folgt, dass alle anderen Wunder auf dieses höchste Wunder bezogen sind. Maria sagte, als ihr Gabriel erschien und mit ihr über Gottes Vorhaben sprach, einfach: Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Damit wird sie das Gegenstück zur Urmutter Eva, der im Paradies der Satan in Form einer Schlange erschienen war. Sie hat auf seine Einflüsterungen gehört und sich seinem Wunsch hingegeben. Und genauso sagt Maria Ja zu Gottes Wunsch, seinen Sohn durch sie zur Welt zu bringen, und gibt sich ihm damit hin, liefert sich ihm aus. In dem bekannten alten Weihnachtslied Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, heißt es in der letzten Strophe: Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Hier schließt sich also ein Kreis. Das durch den Sündenfall verlorene Paradies steht uns tatsächlich wieder offen. Die Neuschöpfung durch Jesus hat begonnen und wir dürfen Gottes Kinder sein, nicht mehr Sklaven in Ketten. Zwei Fragen will ich jedem von euch zum Schluss stellen. Erstens, bist du schon Teil der neuen Schöpfung, die mit Jesu Kommen begann? Wer Jesus aufnimmt, indem er ihm sagt, dass er zu ihm gehören will, dessen Leben wird komplett erneuert. Er wird von Neuem geboren und lebt und wächst in der Beziehung mit Jesus in die ewige Herrlichkeit des Himmels hinein. Der Anfang wird mit einem Herzensgebet, dem Übergabegebet, gemacht. Wenn du es noch nicht getan hast, sprich es heute. Alles andere folgt Schritt für Schritt. Wenn du dazu noch Fragen hast, komm auf mich oder Holger oder irgendeinen Christ, den du vertraust, zu. Und die zweite Frage an uns alle, die schon Christen sind: Leben wir in der Freiheit der Kinder Gottes oder leben wir doch noch so, als ob wir dem Gesetz unterstellt wären? Die Pharisäer haben sehr viel Ähnlichkeiten mit Pietisten, Baptisten, Adventisten und allen möglichen anderen Isten. Paulus schreibt: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In 2. Korinther 3, Vers 17. Herrscht in deinem Leben, in deiner christlichen Umgebung, in unserer Gemeinde die Atmosphäre der Freiheit? Wo das nicht der Fall ist, lasst uns das als Vorsatz für das neue Jahr mitnehmen, dass wir alle Fesseln von Gesetzlichkeit, von Sünde, von Angst ablegen und in der herrlichen Freiheit Jesu, in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes leben. Das kommt in dem Lied auch zum Ausdruck, was uns unser Team als nächstes singen wird. No longer a slave, I am a child of God.
Sure.